Doc 5, das Feature.
In den nächsten Tagen und Wochen könnten Sie Post von Ihrer gesetzlichen Krankenkasse bekommen. Denn seit letztem Donnerstag wird in der Region Nordrhein die elektronische Gesundheitskarte eingeführt. Was es damit auf sich hat, hat Eva Hillebrand für Sie recherchiert.
Wir sind ja auf dem Weg sowieso in eine neue Gesundheitsversorgung.
Also heute sind alle sensiblen Patientendaten ja in der Arztpraxis relativ sicher aufgehoben.
Ich weiß heute auch nicht, ob ich meine Praxis in 2 Jahren in der Form noch führen kann, wie ich das heute mache.
Ich weiß, dass mein Arzt der Schweigepflicht unterliegt. Und wenn ich das möchte, viele Patienten machen es ja auch, erzähle ich mir auch häufig aus meinem sozialen Umfeld, wenn das irgendwie mit der Erkrankung vielleicht zu tun hat.
Wir haben in der Bundesrepublik in der Größenordnung von 50.000 HIV-infiziert.
All diese Dinge sind ja heute in der Arztpraxis vertraulich aufgehoben. Was passiert denn, wenn das auf zentralen Servern gelagert wird? Und da sehr viele Zugriffsberechtigungen ja bestehen.
Es ist ein Mengenproblem, wie wir es weltweit bisher noch nicht gehabt haben.
2 Millionen Menschen werden etwa Zugriffsberechtigungen erhalten. Und das halte ich doch für sehr problematisch.
Der gespeicherte Patient. Wie die elektronische Gesundheitskarte die Medizin ökonomisiert. Ein Feature von Eva Hillebrand.
Fast 4 Jahre später als ursprünglich geplant und von der Öffentlichkeit fast unbemerkt, hat am 1. Oktober 2009 die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte begonnen. Zunächst nur im Bereich der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein. Dort sollen schrittweise alle Krankenversicherten mit der neuen Karte ausgestattet werden. Genauso wie alle medizinischen Berufsgruppen.
130.000 ambulante Arztpraxen, 20.000 Apotheken, 54.000 Zahnärzte, 2.200 Krankenhäuser, 300 Versicherungen und ca. 2 Millionen Heilberufler sollen miteinander vernetzt werden. Und Millionen Bundesbürger sollen die Gesundheitskarte mit ihren Daten füttern.
Wir eröffnen damit im deutschen Gesundheitswesen eine neue Ära. Wir stoßen ein Tor auf, die sich mittelfristig als eine wirkliche Verbesserung, grundlegende Verbesserung des Versorgungssystems darstellt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner ein Interesse daran hat, diese wichtige Innovation, diese wichtige Neuerung für die Patientinnen und Patienten noch länger zurückzuhalten. Jeder Tag eher ist ein gewonnener Tag für eine bessere Versorgung.
Es geht um die Qualität und Transparenz der medizinischen Versorgung. Versorgungsbrüche, Über-, Unter- und Fehlversorgungen sowie Doppeluntersuchungen sollen vermieden, die Arzneimittelsicherheit erhöht werden.
Die Gesundheitstelematik.
Die einzelnen Funktionen der elektronischen Gesundheitskarte werden schrittweise eingeführt. Zuerst soll die sogenannte E-Card lediglich die bisherige Krankenversichertenkarte ablösen. Neu sind ein Foto des Versicherten und der europäische Versicherungsausweis auf der Rückseite. Im nächsten Schritt soll dann das elektronische Rezept folgen. Die Verschreibungsdaten werden vom Arzt auf der Karte gespeichert und in der Apotheke wieder abgerufen.
Papierrezept AD.
Während die administrativen Daten und das elektronische Rezept als verpflichtend gelten, ist das Speichern aller weiteren medizinischen Informationen freiwillig. Zum Beispiel die Notfalldaten.
Also ich denke, dass die medizinischen Vorteile der E-Gesundheitskarte für den Patienten darin liegen, dass man wirklich mehr Patientensicherheit in der Behandlung von Patienten hat.
Hans-Peter Peters ist Arzt in Bochum und stellt seine Praxis für den Probelauf der E-Card in der Testregion Essen-Bochum zur Verfügung.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel dafür. Letzte Woche noch ist von einem Hausarzt, der auch in unserem Test mitarbeitet, ein Patient geschickt worden wegen eines Harnwegsinfektes. Ich selber bin Urologe und das ist ein häufiges Krankheitsbild bei uns. Und wir haben immer wieder das Problem bei der antibiotischen Behandlung von Infektionen. Wenn ich in der letzten Woche schon gewusst hätte, dass dieser Patient eine Penicillinunverträglichkeit hätte, dann hätte ich ihm so ein Präparat nicht verordnet. Und wenn wir uns vorstellen können, dass solche Informationen auf der E-Gesundheitskarte bei der freiwilligen Anwendung Notfalldatensatz unter einer bestimmten Rubrik, sage ich jetzt mal Unverträglichkeiten, Kontraindikationen, aufgelistet und zwar strukturiert aufgelistet sind, dann hätte ich dieses viel schneller erkennen können und hätte an der Stelle gar nicht in Anführungszeichen das falsche oder das nicht so gute Antibiotikum verordnet.
Mit dem Sichern von Notfalldaten kommt die Speicherkapazität der elektronischen Gesundheitskarte auch schon an ihre Grenzen. Dennoch reicht ihr Anwendungspotenzial wesentlich weiter und soll sich erst im Laufe der kommenden Jahre entfalten. Die Karte dient nämlich auch als sogenannte Smart Card, als Zugangsschlüssel zu einer bundesweiten Gesundheitsdatenspeicherung im Internet.
Diese digitale Infrastruktur wird auch Telematik genannt. Ein Terminus zusammengesetzt aus den Begriffen
Telekommunikation und Informatik.
Die Gesundheitstelematik wurde entwickelt, um medizinische Datenpakete, sicher vor unbefugten Zugriffen, wie es immer wieder heißt, im Internet zu parken. Auf Servern, die als Fachdienste bezeichnet werden und unter anderem bei den Krankenkassen angesiedelt sind. Die Daten, die im Rahmen dieser Gesundheitstelematik gespeichert werden sollen, haben es in sich.
Medikamentenlisten, Arztbriefe, Röntgenbilder, Laborbefunde, die Patientenakte und irgendwann auch das Patientenfach für persönliche Eintragungen.
An die Dokumentation dieser Daten knüpfen sich denn auch große Erwartungen und noch größere Versprechungen.
Das Gesundheitsministerium und die Krankenversicherungen versprechen sich mehr Wirtschaftlichkeit und Leistungstransparenz im Gesundheitswesen und optimierte Arbeitsprozesse. Also, wie heißt doch gleich das Zauberwort? Effizienz. Mehr Effizienz.
Die beteiligten IT-Firmen sehen Anlass zu Goldgräberstimmung.
Den Versicherten soll neben der besseren medizinischen Versorgung auch mehr Selbstbestimmung zuteil werden. Der Patient als Kunde auf dem Gesundheitsmarkt, so soll die Zukunft aussehen. Momentan allerdings wird den mündigen Patienten das Milliardenprojekt Gesundheitskarte verordnet. Von der Regierung und den Krankenkassen.
Falls Sie es noch nicht wussten, sie wird größtenteils über Ihre Krankenkassenbeiträge finanziert.
Wir haben nicht nur den Allgemeininternisten, wir haben den Kardiologen, den Gastroenterologen und welche Felder auch immer. In der Chirurgie haben wir Unterteilungen, den Viszeralchirurg und der Unfallchirurg und der Handchirurg und dergleichen mehr. Das gilt für viele andere Disziplinen.
Der Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium Klaus-Theo Schröder.
Die Labordiagnostik ist hochentwickelt. Das Ergebnis ist, wir haben ein immer komplexer werdendes System. Immer mehr Fachleute, die exzellent Teile des Systems beherrschen. Und das Problem ist, wie organisiere ich das immer bezogen auf den einen Patienten? Da müssen alle Diagnoseelemente ankommen, da muss die Therapie für den einen stimmen. Und um das überhaupt noch in der Komplexität zu beherrschen, brauche ich ein Instrument, um es wieder zurückzuführen auf den Patienten, auf die Patientin, auf den sogenannten Behandlungsfall. Und da gibt es keine andere Technologie, die in der Lage wäre, die zeit- und raumüberbrückende Funktion überhaupt sicherzustellen.
2004 wurde das Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung erlassen. Dort wurde die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte zum 1. Januar 2006 verfügt.
Im Januar 2005 gründeten die 15 Spitzenverbände des Gesundheitswesens dann die Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte, kurz Gematik.
Gesellschafter der Gematik sind die ärztlichen und zahnärztlichen Organisationen, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der Apothekerverband. Sie vertreten die sogenannten Leistungserbringer. Der Bund der Krankenkassen repräsentiert die Kostenträger.
Die Versicherten werden repräsentiert durch die Beauftragte für die Belange der Patientinnen und Patienten bei der Bundesregierung und von der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderungen. Diese Patientenvertreter sitzen lediglich im Beirat und können damit nur Empfehlungen aussprechen. Stimmberechtigt sind sie nicht.
Die Gematik ist verantwortlich für die Ausschreibung der Aufträge, die Funktionstüchtigkeit der Technik, den Ausbau der telematischen Infrastruktur, die Verteilung der Kosten, die reibungslose Einführung der Karte und die Sicherheit.
Die Schwierigkeit der Gematik oder die arbeitende Gematik sind natürlich dahingehend kompliziert, dass wir den Konsens herbeiführen müssen zwischen den Kostenträgern und Leistungserbringern und dass wir diese Interessen wiederum harmonisieren müssen, um dann auch das Projekt zum Erfolg zu bringen.
Dennoch prägten unterschiedliche Interessen, insbesondere in Sachen Finanzierung, die Arbeit der Gesellschafter.
Die Gesellschafter bremsten sich gegenseitig aus. So lange, bis das Bundesgesundheitsministerium auf dem Weg der Rechtsverordnung die Steuerung des Vorhabens übernahm. So wurde die Gematik und damit das Unternehmen Gesundheitskarte zu einem Staatsprojekt.
Gesetzlich wurde festgeschrieben, die Gesundheitskarte wird eingeführt zum 1. Januar 2006.
Basta.
Schließlich sollte das Thema ein Schlager im Wahlkampf 2006 werden, der dann allerdings 2005 stattfand.
Ohnehin war der Start Anfang 2006 ein utopisches Unterfangen. Die zahllosen seitdem geplanten Einführungstermine nicht minder. Am 1. Oktober ist nun der Startschuss gefallen. Von der Region Nordrhein aus soll sich der sogenannte Basis-Rollout der elektronischen Gesundheitskarte Schritt für Schritt gen Osten bewegen. Schätzungsweise Ende 2010 sollen Deutschlands Bürger flächendeckend mit der E-Card ausgestattet sein.
Das Testverfahren.
Seit 2007 wird in 7 Regionen Deutschlands auch außerhalb der Labore der Einsatz der Karte getestet. In der ersten Teststufe mimen jeweils 10.000 Versicherte, diverse Testärzte und Apotheken den Ernstfall. Das elektronische Rezept, die Speicherung der Notfalldaten und die PIN-Eingabe müssen sich beweisen.
Nicht nur die Versicherten verfügen über eine E-Card. Auch Ärzte, Apotheker, Psychologen und irgendwann auch die Pflegekräfte benötigen eine eigene Smartcard, den Heilberufeausweis. Dieses Zwei-Karten-Modell bildet einen zentralen Sicherheitsgedanken des Projekts.
Beide Karten, zusammen ins Lesegerät gesteckt und jeweils durch eine 6-stellige PIN freigeschaltet, authentifizieren sich gegenseitig und schalten den Zugang zum sogenannten Connector frei.
Hier werden sie kryptografisch verschlüsselt. Dann ist der Weg ins Internet frei und die Daten werden auf sogenannten Fachdiensten gespeichert. Damit die Daten später wieder abgerufen, entschlüsselt und eingelesen werden können, ist die gleiche Prozedur erforderlich. Soweit der Plan.
Die Testregion Flensburg hat die Versuche 2008 erst einmal auf Eis gelegt. Weder Patienten noch Ärzte kamen mit der Eingabe, die sich auf 10 Sekunden beschränken soll, zurecht. Die Testregion Heilbronn kündigte im Juli 2009 ihren Vertrag, bis auf Weiteres. Grund? Die Praxisabläufe wurden durch den Einsatz der Karte immens verzögert. Auch in der Testregion von Dr. Peters in Bochum gab es Probleme.
Das Problem an der Stelle ist ja nur, dass der Patient seine PIN kennen muss. Und wir wissen, wir haben es in unserem Gesundheitssystem zu einem hohen Prozentsatz mit älteren Patienten zu tun. Und wir dürfen ernsthaft berechtigte Zweifel haben, dass ältere Menschen, aber auch natürlich jüngere Menschen zu jedem Zeitpunkt alle ihre PINs kennen. Das ist sicher eine Problematik. Und es ist auch nicht damit geholfen, dass man sagt, na ja, dann kann man die ja bei dem Arzt in irgendeiner Weise hinterlegen.
An der PIN-Eingabe wird also noch herumgedoktert. Doch auch die Ausstellung elektronischer Rezepte lässt zu wünschen übrig.
Wir haben in der Anfangsphase uns hingestellt und geschaut, wie lange dauert das Schreiben eines Rezeptes nach konventioneller Art. Das sind bei uns in der Regel zwischen 11 und 12 Sekunden. Und wir haben dann geschaut, wie ist das mit dem elektronischen Rezept. Und da liegen wir etwa bei 13 bis 14 Sekunden. Was wir aber auch gesehen haben, in dem Moment, wo Sie ein zweites Medikament auf das Rezept schreiben oder ein drittes Medikament, wird dieser Prozess deutlich länger.
Hans-Peter Peters, angetreten als Befürworter der elektronischen Gesundheitskarte, befürchtet nun, dass die Karte und ihre Umgebung in der jetzigen Form noch nicht einmal der zweiten Testphase, den anstehenden Hunderttausender-Tests, standhalten wird. In dieser Testphase soll der Zugang der Kartenlesegeräte in den Arztpraxen zum Internet geprüft werden.
Die Hunderttausender-Tests sind bisher überhaupt noch nicht durchgeführt worden. Trotzdem hat die Gematik im Dezember den Beschluss gefasst, bevor die Hunderttausender-Tests überhaupt gemacht werden, den Rollout des gesamten Kartenprojektes in Nordrhein schon starten zu lassen.
Silke Lüder, Allgemeinmedizinerin aus Hamburg.
Obwohl die Tests nicht stattgefunden haben und die Online-Anbindung zum Beispiel, die Verbindung zu einem großen Netz überhaupt noch nicht getestet worden ist. Es wird jetzt aus rein politischen Gründen ein sachlich nicht begründbarer Druck ausgeübt auf alle Beteiligten dieses Projektes, das jetzt endlich einzuführen, egal ob es irgendeinen Sinn macht oder nicht.
Da die PIN-Eingabe, das elektronische Rezept und die Notfalldaten weiter überarbeitet und getestet werden müssen, finden jetzt sowohl Zehntausender- und Hunderttausender-Tests als auch der Basis-Rollout gleichzeitig statt. Diese Vorgehensweise lässt eigentlich nur eine Vermutung zu.
Fakten schaffen.
Sie führt dazu, dass in der sogenannten Durchstichregion Nordrhein zunächst nur eine Basisversion der Karte eingeführt wird, die einfach nur der bisherigen versicherten Karte plus Foto entspricht. So war das eigentlich nicht geplant.
Das Versenden von medizinischen Datenpaketen via Telematikinfrastruktur und damit der eigentliche Clou des Mammutprojektes ist noch Zukunftsmusik. In der Sprache des Pressesprechers der Gematik, Daniel Pöschkens, klingt das so.
Die Konzepte zur elektronischen Patientenakte sind noch nicht erstellt. Es gibt Industrieprodukte, die Vorläuferprodukte sein könnten für elektronische Patientenakten. Aber da gibt es ja noch verschiedene Dinge, die da zu regeln sind. Also beispielsweise, wer diese Patientenakten bezahlt, wo sie auch geführt werden. Was man weiß, ist, welche Sicherheitsmechanismen da zu gelten haben. Aber faktisch ist es so, dass eigentlich die Konzepte für eine Patientenakte noch nicht final sind.
Der versprochene medizinische Nutzen des gigantischen Vernetzungsprojektes für die Patienten bleibt bislang eine Behauptung. Die sich in den Tests, die lediglich die technischen Funktionen und ihre Handhabbarkeit prüfen, in keinster Weise bestätigen lässt. Plausibel hingegen scheint jetzt schon, dass ein wesentlicher Benefit des Projektes ökonomischer Natur sein wird.
Managed Care oder die gesteuerte medizinische Versorgung.
Aus den USA wird die sogenannte Managed Care Medizin im Moment nach Deutschland übernommen. Das heißt gesteuerte Versorgung. In den USA wird die Versorgung gesteuert von Versicherungen und Kapitalgesellschaften. Und teilweise die gleichen Kapitalgesellschaften versuchen jetzt in unserem Land, den ambulanten Medizinsektor, der ja immer noch mehr als 90% der Krankheitsfälle behandelt, zu einem profitablen neuen Geschäftsfeld für private Klinikketten zu verwandeln.
Ein kleiner Exkurs über das US-amerikanische Gesundheitssystem.
Es wird von privaten Unternehmen betrieben, gilt als das teuerste aller Industriestaaten und zugleich als das ineffizienteste.
Fast ein Sechstel aller Amerikaner können sich keine Krankenversicherung leisten. Jährlich sterben deshalb an die 22.000 US-Bürger an heilbaren Krankheiten. Versicherungen können Versicherte fallen lassen, wenn deren Behandlung zu teuer wird.
Laut dem Rechnungshof des US-Kongresses wurden im Jahr 2007 730 Milliarden US-Dollar an Beitragszahlungen vergeudet. Durch unsachgemäße und überflüssige Behandlungsmethoden, überteuerte Medikamentenpreise und eine wuchernde private Bürokratie.
Hagen Kühn, ehemaliger Leiter der Forschungsabteilung Public Health im Wissenschaftszentrum Berlin. Er forschte Anfang der 90er Jahre in den USA mehrere Jahre zum Thema Gesundheitswirtschaft.
Wenn man die Entwicklung, die die Gesundheitssysteme in den westlichen Industrieländern, wenn man die verstehen will, dann muss man zurückgehen bis in die 80er, 90er Jahre. Da hat in den meisten Industrieländern eine Machtverschiebung stattgefunden, und zwar von dem traditionellen Übergewicht der Leistungsanbieter, insbesondere der Ärzte und der Krankenhäuser, zu einem allmählichen Übergewicht der Finanzierungsinstitutionen.
Kurz gesagt, die Versicherungen begannen damit, die medizinische Versorgung zu steuern. Schritt für Schritt veränderten sich die Kriterien, nach denen medizinische Leistungen honoriert werden. Traditionell listeten Krankenhäuser und Ärzte ihre Tätigkeiten und Kosten auf und wurden von den Krankenkassen entsprechend honoriert. Retrospektive Finanzierung nennt sich das.
Das war natürlich in gewisser Weise die Lizenz zum Gelddrucken. Denn je mehr man aufgeschrieben hat, desto mehr Geld hat man bekommen. Und dass das natürlich ein Zustand war, der auf die Dauer, also nicht in den Himmel wachsen kann, das war selbstverständlich.
Die Lösung schien in der prospektiven Finanzierung zu liegen. Hier wird nicht nach Leistung gezahlt, sondern die zu erwartenden Ausgaben werden im Vorhinein geschätzt und festgesetzt.
In Form von Budgets und Pauschalen.
Man gelangt zu diesen Schätzungen, wenn man das betriebswirtschaftliche Rechnungswesen und damit die doppelte Buchführung auch im Gesundheitssektor einführt.
Doppelte Buchführung gleich Outputsteuerung. Es wird gemessen, was hinten rauskommt. Wie viel Investition bringt wie viel Ertrag? Wie können wir die Abläufe so optimieren, dass der Ertrag höher ausfällt als die Investitionskosten? Um sie messen zu können, gilt es, die Leistungen auf einen Nenner zu bringen, sprich zu standardisieren.
Das ist aber gar nicht so einfach, weil es sich um personenbezogene Dienstleistungen dreht, die kaum standardisiert waren und zum Teil auch gar nicht standardisierbar sind. Und weil die Einzelkosten für einen Patienten und die Gesamtkosten, zum Beispiel des Krankenhauses, die fixen Kosten, also ganz schlecht auseinandergehalten werden können, hat es also sehr lange gedauert. Vorreiter waren die Amerikaner, die also hier alle möglichen Managementmethoden aus der industriellen Fertigung ausprobiert haben und propagiert haben. Das wurde dann hier zum Teil übernommen.
Schritt für Schritt gelang es, Betriebskosten und medizinische Informationen zusammenzubringen und Einsparpotenziale zu entdecken. Hagen Kühn, auch Mitglied der Memorandumgruppe, einer Arbeitsgruppe für alternative Wirtschaftspolitik.
Und erst sozusagen, wo man wenigstens die Illusion hatte, kalkulieren zu können, das fing eigentlich an in den 80er Jahren, erst in Amerika mit den großen Krankenhäusern, Krankenhausketten, dass man sozusagen nach dem McDonald's-Prinzip, wenn man ein Krankenhaus managen kann, dann kann man auch 1000 managen, also Krankenhausketten gebildet hat. Und von dem Moment an war das auf einmal für anlagesuchendes Kapital interessant.
Es wird evaluiert, rationalisiert, standardisiert, optimiert. Die Patienten werden als Effizienzreserve betrachtet. Auch kommunale oder gemeinnützige Krankenhäuser und ambulante Einrichtungen, ohnehin chronisch unterfinanziert, können sich diesem Wettbewerbsdruck nur schwerlich entziehen.
Und was bedeutet das, wenn ein Krankenhaus oder eine integrierte Gesundheitsversorgung rentabel sein will? Dann muss sie sich orientieren heutzutage an der globalen Durchschnittsrendite für angelegtes Kapital. Wenn es das nicht tut, wenn es 2-3 Jahre drunter bleibt, dann ziehen die Investoren ihr Geld ab. Der Wert des Unternehmens verfällt und der entsprechende Leistungsanbieter scheidet aus oder wird aufgekauft, wie wir das aus anderen Bereichen auch kennen. So, das heißt jetzt dieser Zwang, sozusagen immer die Durchschnittsrendite mindestens erwirtschaften zu müssen, der muss nun von dem Vorstand bis ans Krankenbett weitergegeben werden. Und da nehmen eben alle diese Steuerungsinstrumente, die wir in den Krankenhäusern oder in Ambulatorien haben, die nehmen jetzt hier genau die Eigenschaft an, Instrumente zu sein, mit denen am Krankenbett die Durchschnittsrendite erwirtschaftet wird.
Die Instrumente, mit denen sich medizinische Versorgung steuern lässt, sind in den letzten Jahren auch hierzulande großzügig eingeführt worden. Einige Beispiele:
die diagnoseorientierten Fallpauschalen,
über die sich die Krankenhäuser finanzieren.
Die medizinischen Versorgungszentren,
die inzwischen zu 50% von Klinikketten aufgebaut werden. Dort arbeiten die Ärzte als Angestellte und sind rechenschaftspflichtig gegenüber den Eigentümern. Dr. Martin Grauduschus, Präsident der Freien Ärzteschaft und niedergelassener Arzt in Düsseldorf-Erkrath.
Es wird nicht lange dauern, dass der Anspruch der Geschäftsleitung solcher Zentren natürlich der ist, dass die Ärzte in erster Linie Umsatz machen und Geld generieren. Ja? Persönliche Zuwendung an einen Menschen ist aber etwas, was man nicht abrechnen kann. Das heißt, der Arzt wird dann über kurz oder lang unter den Druck durch seinen Arbeitgeber kommen, auch seinen Arbeitsplatz zu sichern. In Anführungsstrichen. Das heißt, er muss auch genug Umsatz machen, sonst ist er nicht mehr tragbar.
Die Chronika-Programme,
nach amerikanischem Vorbild auch hierzulande Disease-Management-Programme genannt.
Der Patient befreit den Arzt von der ärztlichen Schweigepflicht und der Arzt übermittelt die Gesundheitsdaten, zum Beispiel für die Zuckererkrankung, an den Kostenträger, an die Krankenkasse. Da spielen zum Beispiel die Größe, das Gewicht, aber auch der Zucker und der Langzeitzuckerwert eine große Rolle. Anhand dieser Daten kann man schon feststellen, ob ein Patient gut behandelt ist oder sich selbst gut behandelt. Ja? Denn gerade bei der Zuckererkrankung ist ja auch das Gewicht sehr wichtig und die Zuckerwerte, die lassen sich ja durch die Behandlung, durch Ernährung und eben Medikamente, Insulin zum Beispiel, gut kontrollieren.
Die Behandlungs- oder Versorgungsleitlinien.
Vor allem in der integrierten Versorgung und bei den Disease-Management-Programmen werden solche Leitlinien angewendet. Für seltene Krankheiten existieren sie nicht.
Die Hausarztverträge.
Sie werden ohne die kassenärztlichen Vereinigungen über Selektivverträge direkt zwischen Krankenkassen und Ärzten geschlossen. Wie beispielsweise in Baden-Württemberg.
Da gibt es eine direkte Online-Anbindung zwischen der Arztpraxis an die AOK. Da wird alles genau kontrolliert, ob genau die Rabattmedikamente verordnet werden, mit der die Krankenkasse einen Vertrag hat. Also man soll das Geld, was man selber verdient, dadurch erhöhen, dass man beim Patienten einspart. Man soll auch weniger Überweisungen an Fachärzte ausstellen und auch möglichst nicht so viele Krankenhauseinweisungen.
All diese Instrumente haben ambivalenten Charakter. Sie können die medizinische Behandlung verbessern, aber auch zu mehr Kontrolle und mehr Rationalisierung führen. Zu einer standardisierten Behandlung nach standardisierten Preisen. Je nach Kontext, in dem sie eingesetzt werden.
Als ich in den 80er Jahren Krankenhausärztin war, haben wir einige Leute schnell entlassen können, denen es schnell wieder besser ging, und andere waren sehr lange bei uns. Das ausschließliche Argument war, wie können wir diesen Menschen individuell behandeln? Das ist heute nicht mehr so. Es geht jetzt eigentlich darum, es wird im Vorwege Geld festgelegt, was für eine Diagnose bezahlt wird. Und danach richtet sich die Behandlung im Krankenhaus ganz stark. Das Problem ist, dass diese Standardisierung, die im Krankenhaus schon längst stattgefunden hat, jetzt auch im ambulanten Gesundheitswesen unseren Arztpraxen stattfinden soll. Auch wir sollen festgelegte Diagnosen haben, für die eine bestimmte Kopfpauschale im Vorwege kalkuliert und festgelegt wird.
Und das muss man sich klar machen, das ist ja keine Polemik, sondern es ist ein ganz sachlicher Zusammenhang. Und es fällt natürlich schwer für viele, so dieser Realität in die Augen zu sehen. Deshalb reagieren auch sehr viele sehr aggressiv, wenn man sie darauf anspricht.
Es gibt sicherlich einige Gesundheitsexperten, die mit Kalkül die jetzige Entwicklung vorgedacht und auch vorbereitet haben. Aber nicht alle, die sich für diese Neustrukturierung der Gesundheitsversorgung einsetzen, sind sich über die Konsequenzen im Klaren. Man kann aber nie beurteilen, wer weiß es eigentlich, was wirklich passiert, wer macht es mit Berechnung und wer fährt einfach im Mainstream mit. Das ist eben dieses, wir machen alle mit, ja, und keiner darf mehr eben eine andere Meinung vertreten oder auch eine andere Idee bringen. Und so ist es eben auch heute im Berlin, bei den Entscheidern, dass man eben glaubt, dass auf der einen Seite wir unser soziales Gesundheitssystem erhalten können, auf der anderen Seite aber auch den Wirtschaftsboom der nächsten 10 Jahre in der Gesundheitsversorgung generieren können.
Das ist eben ein ganz prinzipieller Widerspruch, zu dem es auch keine Lösung gibt. Und nur halt verschiedene Möglichkeiten, diesen Widerspruch abzustreiten, zu harmonisieren künstlich, zu übersehen oder zu verdrängen. Aber die Realität ist so.
Die Gesundheitsreform von 2007 sieht für das Jahr 2010 Qualitätszu- oder Abschläge für die niedergelassenen Ärzte vor.
Das bedeutet, dass uns ganz klare Leitlinien vorgeschrieben werden, wie wir die Menschen zu behandeln haben. An einem praktischen Beispiel: Es soll täglich online überprüft werden, wie viele Leute mit Bluthochdruck wir haben, welche Messwerte die haben und ob wir es zum Beispiel nach einem halben Jahr geschafft haben, die in die vorgeschriebenen Messwerte zu senken. Ein anderes Beispiel sind die Raucher. Wir sollen übermitteln den Raucherstatus unserer Patienten. Und nach einer Weile soll wieder übermittelt werden, wie viele wir dazu bringen konnten, nicht mehr zu rauchen. Das bedeutet aber im Endeffekt, man wird dann als Arzt dafür belohnt, finanziell belohnt, wenn man diese Zielwerte eingehalten hat, und man wird bestraft, wenn die Patienten zum Beispiel nicht aufhören zu rauchen.
Ärzte und Patienten werden also durch Bonus-Malus-Regelungen von den Versicherungen zunehmend gemaßregelt. Die Gesundheitspolitik erhebt Gesundheit zum Selbstzweck, dem das Leben unterzuordnen ist. Demnach müsste jeder vernünftig wirtschaftende Arzt einen überzeugten Raucher als Patienten ablehnen. Wie relativ der Gesundheitsbegriff ist, zeigt sich, wenn man ihn historisch betrachtet. Gesundheit galt bei den Griechen als Genussfähigkeit, im Mittelalter als Glaubensfähigkeit und heutzutage als Erwerbsfähigkeit.
Im August 2009 versprach der Vorstandschef der KKH-Allianz, dem Zusammenschluss der kaufmännischen Krankenkasse mit der Allianzversicherung, all jenen Versicherten, die sich eine elektronische Patientenakte anlegen würden, einen Bonus.
Wenn man zum Beispiel etwas gesündere Patienten hat als der Konkurrent, dann hat man einen enormen Renditevorteil. Und Patienten sozusagen selektieren zu können, braucht man Informationen. Und diese Informationen nimmt man da, wo man sie herkriegen kann. Und in diesem Kontext wird man natürlich auch so eine elektronische Gesundheitskarte sehen müssen. Und insofern würde ich sagen, gibt es zwar sehr viele Argumente, die sachlich für so eine Gesundheitskarte sprechen, aber ich würde sie in dem Kontext der Konkurrenz, und zwar der Konkurrenz nicht um die beste Versorgung, sondern um die rentabelste Versorgung, würde ich sie so nicht einsetzen.
Die informationelle Selbstbestimmung.
Hierzulande ist der Gesundheitsmarkt der am schnellsten wachsende Wirtschaftszweig. Große Ansammlungen von Gesundheitsdaten sind höchst begehrt, insbesondere bei Pharmakonzernen und den Betreibern großer Klinikketten. Eine Digitalisierung des Gesundheitswesens eröffnet ihnen die kommerzielle Nutzung von Gesundheitsdaten. Entsprechend groß ist ihr Druck auf die Politik, deren Interesse an Informationen über den Bürger,
zum Beispiel in Form von Vorratsdatenspeicherung,
bekanntermaßen nicht geringer ist.
Noch steht all diesen Begehrlichkeiten die informationelle Selbstbestimmung im Weg. Patienten sollen selbst entscheiden können, welche Daten ihrer Krankengeschichte gespeichert oder weggelassen oder wieder gelöscht werden sollen. Bei jedem Arzt- oder Krankenhausbesuch können sie auswählen, welche Daten für die jeweiligen Behandler einsehbar sind. Sogar beim elektronischen Rezept, welches verpflichtend ist, können Patienten einzelne Verschreibungen unterdrücken oder löschen.
Auch müssen in Zukunft, laut Gesetz, Automaten eingerichtet werden,
sogenannte E-Kioske,
an denen die Versicherten ihre Daten selbstständig, also ohne die Inhaber eines Heilberufeausweises, verwalten können.
Dieser Tribut an die informationelle Selbstbestimmung bringt ein geradezu anarchisches Moment in die geplante, lückenlose Zusammenstellung der medizinischen Biografie. Gabi Thies, Patientenvertreterin der Selbsthilfegruppe Fibromyalgie, eine äußerst schwierig zu diagnostizierenden Schmerzerkrankung.
Ich bleibe Herr meiner Daten. Ich soll bestimmen können, welche Befunde, Röntgenbilder in meine Akte kommen. Woher kann mein Arzt denn da eine Sicherheit haben? Woher weiß er denn, was habe ich jetzt freigegeben, was habe ich nicht freigegeben? Also ist er doch im Grunde genommen darauf angewiesen, die Untersuchung vielleicht auch nochmal zu machen. Weil ich glaube nicht, dass sich da ein Arzt drauf verlässt.
Gerade bei stigmatisierenden Erkrankungen kann die Krankengeschichte bewusst löchrig gehalten werden. Ein bisher ungelöster Interessenskonflikt. Den Konstrukteuren der Gesundheitstelematik ist er nicht entgangen. Selbstbestimmung ist gut.
Kontrolle auch, meint Klaus-Theo Schröder vom Bundesgesundheitsministerium.
Weil auch das Streichen oder das Nichtaufnehmen von Daten im System zunächst mal dokumentiert ist. Also der Arzt erkennt, da ist die Akte nicht vollständig, weil der Patient gewünscht hat, dass dieses und jene Datum nicht dokumentiert ist. Das heißt, er kann zunächst mal nachfragen, sagen Sie mal, warum haben Sie dann Datum nicht aufnehmen lassen? Ich bin der festen Überzeugung, dies wird allerdings die Ausnahme sein, weil die Patientinnen und Patienten selber nach allen Erfahrungen, die wir haben, ein hohes Interesse haben, dass die Patientenakte möglich vollständig geführt ist.
Woher stammen diese Erfahrungen? Von aufgeklärten Patienten kann bislang keinesfalls die Rede sein. Die Mehrzahl der Bevölkerung weiß bis jetzt nicht einmal, dass die Gesundheitskarte vor allem als Schlüssel zur Speicherung ihrer medizinischen Daten im Internet dienen soll. Das Bundesgesundheitsministerium, die Krankenkassen und die Gematik üben sich nicht in Aufklärung, sondern in Akzeptanzmanagement.
Akzeptanzmanagement.
Hier ist über die nächsten Jahre eine enorme Aufklärungsarbeit zu leisten und wir würden uns im Gesamtprozess möglicherweise viel leichter tun, wenn die Bundesregierung, und das sage ich ganz kritisch in Richtung Bundesregierung, diesen Prozess im Vorfeld viel besser und transparenter kommuniziert hätte und mit den Betroffenen, und an dieser Stelle sind es die Versicherten, die am Ende des Tages auch die Zeche zahlen werden, und natürlich auch mit den Leistungserbringern, das sind die Ärzte in besonderer Weise, viel besser kommuniziert hätte.
Die E-Card taugt eigentlich nur für Gesunde,
kritisiert Silke Lüder.
Weil die Fiktion des Patienten, der immer und zu jeder Zeit in der Lage ist, seine Krankheit selber zu managen und auch seine Krankheitsdaten selber zu durchschauen und zu reglementieren und zu sagen, das ist sinnvoll, dass das eingegeben wird und das lasse ich lieber weg, das trifft auf nur den allerkleinsten Teil der Menschen überhaupt zu. Und gerade die älteren und kranken und chronisch kranken Patienten, die die meisten Akten haben und über die es die meisten Krankheitsdaten gibt, die sind zu dieser Kontrolle ihrer eigenen Daten überhaupt nicht in der Lage.
Und insofern werden ein Großteil der Patienten natürlich anfällig sein für den Versuch, die Patienten dazu zu bewegen, Entscheidungen zu treffen, die sie eigentlich gar nicht treffen wollen.
Kai-Uwe Steffens, Rechtsanwalt und Sprecher des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung.
Die immensen Kosten der Telematikinfrastruktur könnten sich irgendwann nur rentieren, wenn die freiwilligen Anwendungen wie beispielsweise die Patientenakte auch angenommen und genutzt würden.
Und wenn das dann nicht eintritt, wie sich das ja schon andeutet mit den Unterschriftenlisten, dann befürchten wir, dass dort Druck ausgeübt werden wird auf die Patienten. Sei es ein positiver Druck in Form von Anreizsystemen, wir erlassen euch die Praxisgebühr, oder durch einen negativen Druck, durch eine öffentliche Diskussion, entweder wir nutzen alle diese Patientenakte oder aber es kommt eine Beitragserhöhung, dass die Patienten dazu bewegt werden, eben doch dieser freiwilligen Nutzung ihrer Daten zuzustimmen und diese Entscheidung eigentlich gar keine freiwillige ist.
Immerhin, Jeder Zugriff auf die Karte wird dokumentiert und der Versuch, Patienten über Einschüchterung zur Freigabe ihrer Gesundheitsdaten zu veranlassen, ist strafbewehrt.
Es liegt in den Händen der Politik, ob diese strengen Zugriffsregelungen Bestand haben und freiwillige Anwendungen von heute nicht zu Pflichtanwendungen von morgen werden. Gesetze können geändert werden. Die Diskussion darüber, die Mautdaten zur Terrorismusbekämpfung einzusetzen, gibt solchen Spekulationen immerhin Nahrung. Und langfristig geht es doch wohl darum, das Gesundheitsverhalten der Bürger über das Speichern ihrer Daten zu steuern.
Genauer, die Bürger sich selbst steuern zu lassen. Sie übernehmen den Job ihres eigenen Wächters oder Managers ihrer Gesundheit und sind dann dafür auch verantwortlich.
Die Raucher, die Übergewichtigen, die Leute, die zu viel Alkohol trinken, die werden alle zu Präventionsverweigerern abgestempelt, bei deren Behandlung wir als Ärzte auch noch weniger Geld verdienen sollen. Man soll sich in Zukunft im Rahmen eines Präventionswahns selbst kontrollieren, ob man der gesellschaftlichen, gesundheitlichen Norm entspricht.
Der selbstgesteuerte Patientenkunde setzt sich mit seinen Gesundheitsdaten zusammen und lässt sich vom Callcenter aufklären, wo es Optimierungsbedarf gibt.
Offen ist noch, wie die Selbstbestimmungsrechte schwerkranker Patienten in Krankenhäusern und Pflegeheimen umgesetzt werden. Auch der barrierefreie Zugang zur Nutzung der Karte für Blinde und Behinderte muss noch gelöst werden.
Ihre Daten sind sicher gestellt.
Das Projekt ist das in der Größe weltweit erste Projekt. Und das macht es schwierig, das macht besondere Gedanken, besondere Untersuchungen unverzichtbar.
Hartmut Pohl, Inhaber des Lehrstuhls für Informationssicherheit an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.
Verschlüsselt sind diese Gesundheitsdaten in den meisten Fällen, aber nicht immer. Mindestens bei der Verarbeitung müssen sie entschlüsselt werden. Also immer dann, wenn die Patientenakte erweitert wird, eine neue Erkältung, nochmal Antibiotikum verschrieben, dann wird die Patientenakte ergänzt. Dazu muss sie entschlüsselt werden. In dem Zeitraum, wo sie entschlüsselt ist, kann derjenige, der eine Sicherheitslücke ausnutzt, die gesamte Akte lesen.
Die IT-Systeme von ca. 2 Millionen Zugriffsberechtigten, also von Heilberuflern, Apothekern, Mitarbeiter von Krankenkassen in einem solchen Mammutprojekt, können durchaus zu Problemen führen.
PCs in den Praxen der niedergelassenen Ärzte, in den Laboren, in den Krankenhäusern etc. Bei dieser Vielzahl der PCs kann keinesfalls sichergestellt werden, dass sie hundertprozentig sicher sind. Da kann man Antivirenprogramme drauflegen, natürlich. Aber diese Antivirenprogramme finden ja bekanntlich nicht alle Viren. Ab und zu kommt da einer durch und das wird den Ärzten und dem Gesundheitswesen insgesamt dann auch mal passieren. Das Sicherheitsproblem ist also die Speicherung der Patientendaten auf Servern im Internet. Im Internet gibt es keine Dezentralität mehr. Ich kann nicht mehr sagen, dieser Server ist sicherer als ein anderer. Ich komme von jedem Punkt von Jamaika oder von Okinawa auf einen Server in Bonn oder Berlin. Die Daten müssen aus dem Internet verschwinden, um ein angemessenes Sicherheitsniveau zu erreichen.
Renommierte IT-Sicherheitsexperten aus dem Umfeld des Chaos Computer Club warnen davor, dass selbst sie in den letzten 15 Jahren im Bereich der IT-Sicherheit zusehends an Kontrolle verlieren und Angreifer entsprechend weniger in Schach halten können.
Wir sind heutzutage nicht in der Lage, 100% sichere Software zu generieren. Vielmehr enthält Software Sicherheitslücken, die wir zum Teil nicht kennen, das mag sein, die aber Kriminelle ausbaldovern, die zum Teil verkaufen. Das ist ein Markt weltweit, relevante Sicherheitslücken werden verkauft, bevor sie veröffentlicht werden, an interessierte Kreise. Naja, das ist die organisierte Kriminalität, das sind Unternehmen, die damit Wirtschaftsspionage treiben. Aber das sind auch Nachrichtendienste, Geheimdienste. Das sind Sicherheitslücken, die noch nicht veröffentlicht sind. Das heißt, man kann sich gar nicht dagegen schützen. Und eine einzige reicht aus, um den gesamten Datenbestand der Versicherten offenzulegen und zu kopieren, zu klauen, auszuwerten etc. Im Zweifel noch nach Jahren.
Die Gematik hält solche Zugriffe für technisch unmöglich.
dieses elektronische Gesundheitswesen wird betrieben von Menschen. Und ein Mensch macht mal einen Fehler und ein Administrator eines Servers wird mal, vielleicht kurzzeitig, versehentlich einen Server nicht absichern. Und wenn ein Server am Internet hängt, dann fallen diese Suchmaschinen über ihn her, die sowieso über die ganze Welt gehen und nur Server abklappern und die Daten versuchen zu kategorisieren, nachzuweisen und bereitzustellen für ihre Kunden.
Auf der Bloggerkonferenz Republika im April 2009 warnte Bundesdatenschützer Peter Schaar noch vor den Datenbegehrlichkeiten und bestätigte, dass der Datenschutz in einer tiefen Krise stecke. In einem Pressegespräch erklärte er anschließend die elektronische Gesundheitskarte für sicher. Es gäbe keinen Grund dafür, ihre Ausgabe auszusetzen.
Meine Studierenden sagen, sie knacken zwischen 50% und 95% aller Rechner. Natürlich. Wir sehen deutlich, wie unsicher Systeme sind und wir lernen dabei, wie man sie sicherer machen kann. Und eine Mindestforderung ist sicherlich, dass diese Programme, die im elektronischen Gesundheitswesen verwendet werden, zertifiziert werden nach den Common Criteria. Das sind die allgemein anerkannten Bewertungsparameter, anhand derer man international Software unter Sicherheitsaspekten bewertet. An dieser Norm hat auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik mitgewirkt und das Bundesamt evaluiert und zertifiziert Software, Betriebssysteme, Anwendungssoftware. Damit können Sicherheitslücken gefunden werden. Das ist sicherlich eine Mindestmaßnahme, die man ergreifen muss.
Laut Hartmut Pohl verpflichtet die Gematik die einzelnen Geräte- und Softwareproduzenten nur dazu, einzelne Komponenten entsprechend zertifizieren zu lassen. Bislang wurde das Gesamtsystem, also die gesamte Wegstrecke vom niedergelassenen Arzt über die Telematik-Infrastruktur bis zu den Fachdiensten in den Rechenzentren der gesetzlichen Krankenkassen, nicht entsprechend der Common Criteria überprüft. Aus all den genannten Unsicherheiten zieht er folgenden Schluss.
Und da fordern wir, dass dem Bürger überlassen werden muss, zu entscheiden, wo er seine Daten speichert. Will er sie, wie angeboten, auf Servern im Internet speichern oder möchte er sie lieber auf einem eigenen Datenträger speichern, bei dem er sicher sein kann, dass Unberechtigte darauf nicht zugreifen?
Dabei kann es sich um USB-Sticks oder kleine Festplatten handeln. Diesem Gedanken folgend hat ein westfälisches Familienunternehmen einen USB-Stick namens MaxiDoc entwickelt, der vom Datenschutzbeauftragten des Landes Hessen auf seine Sicherheit hin geprüft wurde. Der Test führte zu einem positiven Ergebnis.
Die Gematik nimmt dieses Testergebnis bislang nicht zur Kenntnis. Sie selbst räumt allerdings ein, dass die Gesundheitskarte als solche in absehbarer Zeit wesentlich mehr Speicherkapazität aufweisen werde. Was hieße, auch Patientenakten ließen sich in Zukunft darauf speichern.
Für das Bundesgesundheitsministerium ist dies allerdings kein Grund, auf die milliardenteure Telematik-Infrastruktur zu verzichten.
Die Kosten.
Wie hoch der Finanzbedarf für das Gesamtprojekt elektronische Gesundheitskarte insgesamt sein wird, darüber wird seit Jahren lebhaft diskutiert. Wer dafür aufkommen wird, bleibt dabei seltsamerweise im Dunkeln.
Wir haben eigentlich immer einen belastbaren Gesamtkostenrahmen, der sich bisher nicht verändert hat, auch aufgrund von seriösen Gutachten. Der bewegt sich in der Größenordnung von 1,2 bis 1,4 Milliarden Euro über die gesamte Erstreckungszeit, nicht am Anfang.
2006 gab die Gematik bei der Firma Booz Allen Hamilton eine Kosten-Nutzen-Analyse der Karte in Auftrag. Laut dieser Studie liegen die Einführungskosten bei einem Vielfachen der von der Politik veranschlagten 1,4 Milliarden Euro. Eher bei 7 bis 10 Milliarden Euro, die dem Gesundheitswesen und damit der Versorgung der Kranken fehlen werden. Nach 9 bis 10 Jahren sollen sich Kosten und Nutzen mit 14 Milliarden Euro in etwa die Waage halten. Die Analyse sollte geheim bleiben, wurde dann aber vom Chaos Computer Club veröffentlicht. Daniel Pöschkens von der Gematik.
Die Erstbereitstellung der Telematikinfrastruktur, die Ausgabe der elektronischen Gesundheitskarten, der Heilberufe und Berufsausweise in der notwendigen Stückzahl und die ersten beiden Fachdienste, also versicherten Stammdatendienst und Verordnungsdatendienst, werden vor Einstieg in den Wirkbetrieb ca. 1,6 Milliarden Euro kosten. Was natürlich noch aufgebaut werden muss, sind dann die freiwilligen Anwendungen und man hat natürlich dann auch die entsprechenden Betriebskosten.
Betriebskosten.
Die Studie hat die weiteren Anwendungen schon berücksichtigt, die kommen werden. Also sprich auch elektronische Patientenakte, arzneimilitäre Sicherheitsprüfung, Patientenfach und so weiter.
Die Nutzenanalyse der Studie beruht bislang allerdings auf Spekulation. Sie setzt voraus, dass bei der medizinischen Versorgung tatsächlich gespart werden kann. Eine gewagte Hypothese, um nicht zu sagen, eine gefährliche.
Ebenfalls setzt die Analyse voraus, dass die freiwilligen Anwendungen, wie die Patientenakte, in großem Umfang genutzt werden.
Aber was heißt das? Jeder Bürger, der Interesse an der Patientenakte hat, wird sie aller Voraussicht nach selbst finanzieren müssen. Davon wird heute öffentlich noch nicht gesprochen.
Die Nutzenanalyse scheint also davon auszugehen, dass die Investitionen der IT-Firmen an die Versicherten weitergereicht werden. Die Freien Demokraten forderten im Dezember 2008 ein Moratorium für die elektronische Gesundheitskarte, bis eine aktuelle Bewertung, die die bisherigen Erkenntnisse einbezieht, zu einem positiven Kosten-Nutzen-Verhältnis führe. Die Linkspartei strebt eine völlige Neukonzeption der Karte an.
In einer Mammutsitzung des Bundestages am 26. Juni 2009 wurde der Antrag der FDP gegen Mitternacht ohne weitere Diskussion abgelehnt.
Der Protest.
Es ist die telematische Infrastruktur, der Datenverkehr im Internet, auf die sich das Hauptaugenmerk der Kritiker der Gesundheitskarte richtet. Ärzte, Patienten, Bürgerrechtler und IT-Sicherheitsexperten befürchten Datenmissbrauch und sehen, dass sich die computerzentrierte Behandlung zwischen das sensible Arzt-Patienten-Verhältnis schieben wird. Heißt im Klartext, die ärztliche Schweigepflicht ist in Gefahr.
Anfang 2008 wurde das Aktionsbündnis www.stoppdieicard.de gegründet. Ein Zusammenschluss von Selbsthilfe, Ärzte und Bürgerrechtsorganisationen, die beschlossen haben, die kritische Aufklärung der Bevölkerung nun selbst in die Hand zu nehmen. Dr. Silke Lüder ist die Sprecherin des Bündnisses.
Das Parlament der Ärzteschaft, der Deutsche Ärztetag, hat über dieses Projekt elektronische Gesundheitskarte ausführlich diskutiert und es
dreimal
mit großer Mehrheit abgelehnt in der bisher vorgestellten Form und eine völlige Neukonzeption des Gesamtprojektes gefordert. Bei den Zahnärzten sieht das noch deutlicher aus, bundesweit. Und auch sehr viele Apotheker lehnen das Projekt in der jetzigen Form ab. Wir haben aber den Eindruck, dass die Gematik als Betriebsorganisation und auch das Ministerium über diese Entscheidung derjenigen, die ja die elektronische Gesundheitskarte überall einführen müssen, einfach völlig hinweggeht.
Die Diskussion und auch die Beschlüsse vom Ärztetag geben natürlich allen Beteiligten der Gematik als auch den Leistungserbringern und Kostenträgern, also den Projektbeteiligten, Impulse, wie man die Kommunikation intensivieren kann und wo es tatsächlich auch Bedürfnisse und Informationsdefizite gibt, also die man dann unter gemeinsamer Mitwirkung dann auch abstellen kann.
Abstellen kann? Da scheinen die Weichen schon gestellt. Klaus-Theo Schröder reagiert mit Peitsche und Zuckerbrot.
Man muss ja mal zwei Dinge sehen. Erstens, die elektronische Gesundheitskarte ersetzt die alte Krankenversicherungskarte. Und wenn ich kein System hätte, wo ich die neue Gesundheitskarte lesen könnte, dann hätte ich ein Problem in der Behandlung.
Was so nicht stimmt. In der Startregion Nordrhein wurde inzwischen festgestellt, dass es ältere Lesegeräte gibt, die die elektronische Gesundheitskarte in der aktuellen Form durchaus lesen können.
Das Zweite ist, elektronischer Heilberufeausweis ist ein signaturfähiger Ausweis. Den kann man auch zum Beispiel für Geld- und Bankgeschäfte außerhalb der Praxis hervorragend einsetzen im elektronischen Zahlungsverkehr und habe damit als erste Berufsgruppe einen Zusatznutzen, den andere noch gar nicht haben. Und das wird schon viele motivieren, ihn auch für diese Zwecke einzusetzen.
Der Heilberufeausweis gewissermaßen als Spielzeug? Martin Grauduschus, Präsident der Freien Ärzteschaft, sieht die Sache umgekehrt. Deshalb sitzt er seit Juni 2009 auch im Vorstand der Ärztekammer Nordrhein. Er praktiziert in Erkrath und damit in der Region, in der die Gesundheitskarte am 1. Oktober gestartet ist.
Ja, ich halte es für unverantwortlich, wenn ich meine Patienten begleite bei der Online-Speicherung von ihren Gesundheitsdaten. Also das heißt, ich möchte Patienten nicht behandeln, wenn sie darauf bestehen, dass ihre Daten ins Netz gestellt werden. Denn sie sind sich dann über die Gefahren dieses Online-Stellens nicht bewusst. Sie werfen mir jetzt vor, dass ich da vielleicht überheblich bin, aber ich sage, hier bin ich der Arzt meiner Patienten und ich muss auch, habe da auch die Verantwortung, weiterzudenken und den Patienten vor Gefahren zu beschützen. Das ist in gesundheitlichen Fragen so, in Krankheitsfragen, aber hier geht es auch um die seelische Gesundheit, denn wenn auf einmal offensichtlich wird oder offenbar wird, was er für Krankheiten hat und es wird an Versicherungen gemeldet oder auch Arbeitgebern, dann kann das Konsequenzen haben, die ich meinen Patienten nicht zumuten möchte.
Heftiger Streit ist im Laufe der letzten Monate entbrannt um die Frage, inwieweit die Online-Anbindung für Ärzte auf Dauer verbindlich sein würde. Die AOK drohte im Mai mit Ausstieg, falls die Ärzte nicht in die Pflicht genommen würden. Für die privaten Krankenkassen war diese fehlende Verpflichtung einer von mehreren Gründen, an der Einführung der E-Card erst einmal nicht teilzunehmen.
Der Widerstand der Ärzte war dann einer der Gründe, weshalb der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, Leonard Hansen, und sein Stellvertreter im Juni 2009 ihren Job kündigten.
Am 31. Oktober 2009 endet die Frist, bis zu der die Kassenärztliche Vereinigung den nordrhein Ärzten und Psychotherapeuten die Pauschalen für den Kauf von zugelassenen Kartenterminals erstatten. Der Zeitplan für den sogenannten Basis-Rollout,
der am 1. Oktober begonnen hat,
sieht vor, dass 85% der ca. 15.000 niedergelassenen Heilberufler in der Startregion mit den Kartenlesegeräten ausgestattet sein müssen, bevor die Ausgabe der Karten beginnt.
Am 10. September 2009 war erst ca. ein Drittel der Praxen mit den Lesegeräten ausgestattet.
Die Versicherten werden jetzt bundesweit von bestimmten Kassen schon unter Druck gesetzt, ein Foto abzugeben. Welches Foto sie einsenden, ist im Grunde egal, denn es wird nicht überprüft, ob das Foto und der Karteninhaber übereinstimmen. Auch die Unterschriften werden nicht wirklich überprüft. Es können alte, verschwommene Fotos sein und es können auch schlechte Unterschriften sein.
Beim Foto, angeblich zentrales Indiz, um dem Kartenmissbrauch vorzubeugen, verlassen sich die Krankenversicherungen also ausschließlich auf ungeprüfte Selbstangaben der Versicherten. Das verbindliche Sicherheitskonzept der Gematik fordert eine
Bestätigung der Identität durch eine vom Benutzer unabhängige Instanz.
Inzwischen ist es bereits zu Klagen und Widersprüchen von Versicherten gekommen.
Es existiert vorerst keine rechtliche Handhabe, die Versicherten zur Abgabe eines Fotos zu zwingen. Die bisherige Krankenversicherungskarte bleibt gültig bis zu ihrem Ablaufdatum.
Also ich sehe das nicht. Ich weiß, dass es immer wieder mal kritische Stimmen gibt.
Einsparungen bei Arzneimitteln, genauso wie mit den Doppeluntersuchungen, das sind politische Hülsen, die kann man ab jetzt getrost vergessen.
Wir sind auch Anlass, das dann zu diskutieren und klarzustellen, die Kritik, die kommt, auszuräumen oder Bedenken entsprechend sachlich zu begegnen.
Natürlich wird man von Seiten des Ministeriums versuchen, es durchzudrücken.
Und dann wird sich das System etablieren, da bin ich ganz fester Überzeugung.
Der gespeicherte Patient. Wie die elektronische Gesundheitskarte die Medizin ökonomisiert. Ein Feature von Eva Hillebrand. Es sprachen Efi Kehrstefan, Hüseyin Michael Çırpıcı und Susanne Wolf. Technische Realisation Günter Kaspar. Regieassistenz Tim Müller. Regie Robert Steutner. Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2009.
Das Manuskript zu dieser Sendung finden Sie im Internet unter wdr5.de.